I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ich sehe das natürlich immer noch in der Historie und es ist für mich immer auch noch eine Erinnerung daran, dass zu dieser Strategie natürlich auch ein bisschen gehört, dass man das in der Regelmäßigkeit macht und eben sich überwinden muss, vielleicht mal etwas besser gelaufene Aktien zu verkaufen und nicht so gute zu kaufen. Auch das ist für mich eine Sache, dass man es einfach reflektieren kann. Was waren die Entscheidungen damals und heute war es richtig und was kann ich daraus lernen?
Als ich vor über 10 Jahren im Wertpapierforum zum ersten Mal auf Portfolio Performance stieß, war es für mich eine ziemliche Herausforderung, mein Portfolio so aufzubauen, dass es passte. Am Ende hat es gut funktioniert und ich bin mit dem Portfolio-Tracking-Programm über die Jahre gewachsen. Vor 7 Jahren war Andreas Buchen, der Entwickler von Portfolio Performance, das erste Mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast und damals haben wir viele Funktionen von Portfolio Performance diskutiert. Über die Jahre haben sich der Blogartikel und die Podcast-Folge zu absoluten Dauerbrennern entwickelt. Allein der Blogartikel wurde über 81.000 Mal aufgerufen. Und der Hauptgrund war, dass es abseits vom Wertpapierforum und der Portfolio-Performance-Webseite kaum weitere Infos über Andreas und auch über das Programm gab. Im Jahr 2024 sieht das alles etwas anders aus. Es gibt sehr viele Tutorials zu Portfolio Performance im Forum. Der Webseite werden alle erdenklichen Fragen anschaulich erklärt. Und es gibt mittlerweile auch einige andere Portfolio-Tracker, die etwas andere Schwerpunkte gesetzt haben. Letztes Jahr hatte ich beispielsweise Sumit Kumar von Parkett zu Gast, der ebenfalls etwas wirklich Tolles aufgebaut hat, aber mit einem etwas anderen Ansatz. Und deswegen fahre ich seit einiger Zeit mit meinen Portfolios auch zweigleisig und benutze sowohl Parkett als auch Portfolio Performance, wobei ich bei Portfolio Performance alle meine Assets tracke. Und seit einigen Wochen geht das auch über eine App von Portfolio Performance. Es gibt also genug neue Themen, über die ich mich mit Andreas unterhalten kann. Und deshalb habe ich ihn auch wieder in den Podcast eingeladen. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zur 249. Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und es ist wieder ein schönes Gespräch mit Andreas geworden. Im Wesentlichen sprechen wir über die neuen Funktionen von Portfolio Performance, warum es überhaupt eine App gibt, wie Andreas die anderen Portfolio-Tracker sieht und welche Ziele er noch verfolgt. Und damit genug der Vorrede, kommen wir zum Interview mit Andreas. Meine Leitung geht nach fast genau 7 Jahren mal wieder nach Mannheim zu Andreas Buchen. Er entwickelte vor langer Zeit das Portfolio-Tracking-Tool Portfolio Performance. Der Markt hat sich seit dem letzten Gespräch aber ordentlich geändert, sodass wir einige Themen haben, über die wir heute sprechen können. Aber erstmal welcome back im Finanzrocker-Podcast, Andreas. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Freut mich, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, lange ist her, ne?
In der Tat. Ich habe nachgeguckt, die 7 Jahre und was sich so in der Zeit getan hat, einfach nur mal so, um mir das präsent zu machen und erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja, das ist echt krass. Und wir haben uns ja vor knapp 2 Jahren sogar persönlich kurz kennengelernt auf der Invest in Stuttgart. Bist du dieses Jahr auch wieder da am Start?
Nein, es passt irgendwie dieses Jahr nicht. Deswegen bin ich nicht da. Aber es war ganz interessant, einfach mal so die Eindrücke da zu sammeln.
Ja, da hast du wahrscheinlich auch viel Feedback sammeln können, oder?
Naja, das war in so einer Phase, wo ich mir überlegt habe, soll ich mal eine App bauen oder nicht? Und dann ist nicht schlecht, wenn man mal mit Leuten redet und hört, was treibt die so.
Genau, das ist ja auch ein zentrales Thema unseres Interviews, die App, die du vor kurzem rausgebracht hast. Aber du warst ja das letzte Mal vor 7 Jahren im Finanzrocker Podcast zu Gast und bis auf ein Interview mit Thorsten Tiet habe ich kein weiteres Interview mit dir gehört oder gesehen. Was hast du eigentlich die ganze Zeit getrieben? Hattest du gar keine Lust, so ein bisschen nach außen zu gehen oder woher kommt das?
Ja, ich Ich glaube, es lag einfach so ein bisschen an den Anfragen. Du hast jetzt wieder gefragt, dann mache ich das gerne. Okay. Aber ich bin jetzt auch nicht so der, der dann ganz viel aktiv gemacht hat. Ich glaube, meine YouTube-Videos, die ich mal gemacht habe, sind auch schon 12 Jahre alt.
Ui.
Und da freue ich mich, dass ich das anderen überlassen kann. Es gibt ja ausreichend Videos zu Portfolio Performance. Und dann, was ich ja gerne so therapeutisches Programmieren nenne, ist dann, sich ein kleines Feature rauszunehmen, das zu entwickeln. Das ist so ungefähr wie Sudoku lösen. Und da fühle ich mich sehr wohl dabei. Das macht mir sehr viel Spaß. Und dann zu sehen, was daraus entwickelt und wie das Feedback ist. Und das ist dann eher, sagen wir mal, das Wasser, in dem ich schwimme, als in den Podcast.
Mhm. Ja, und auch Portfolio Performance hat sich ja in den letzten Jahren gewaltig weiterentwickelt. Du hast zahlreiche neue Features integriert und das ist ordentlich vorangegangen. Was waren so die wichtigsten Änderungen deiner Meinung nach? Worauf ist denn die Community am meisten angesprungen?
Ja, also in meinem Prinzip sind die Grundparameter sind gleich geblieben. Mhm. Ne, man kann Instrumente angucken, das können Wertpapiere sein, Konten, Festgeld, Krypto, ETFs und manche haben dann auch ihre Pokémon-Karten oder Lego-Objekte da drin.
Ja.
Dann der zweite Teil ist, sind historische Buchungen, ne? Kauf, Verkauf, Dividende, Zinsen und so weiter und so fort, Gebühren, Steuern. Und das dritte ist, bleibt alles lokal. Also die Parameter sind gleich geblieben. Und, aber mit den Daten kann man natürlich viel mehr machen. Also da sind dann Heatmaps dazugekommen, dass man die Renditen nach Monaten ausmachen kann und jährlich oder die Investitionen. Dann sind in den Charts Sachen dazugekommen, diverse Möglichkeiten, Moving Average, Messen. Viel ist auch dazu gekommen, nach Daten filtern, dass man sagen kann, okay, ich möchte nur dieses Depot, dieses Konto, diese Wertpapiere, diese Klassifikation angucken. Und auch UI hat sich ein bisschen was geändert. Man kann die Icons hinterlegen und was auch immer nachgefragt wird, ist der Dark Mode und ähnliche Verbesserungen von dem UI. Und dann gibt's natürlich viel, was einfach kontinuierlich gemacht werden muss. Also die PDF-Importer zu aktualisieren, die Kurslieferanten zu aktualisieren und so weiter und so fort.
Mhm. Du machst es ja nebenberuflich, neben deinem Hauptjob als Programmierer. Wie viel Arbeit fließt da so im Monat rein? Kannst du es schätzen?
Ja, das ist jetzt echt schwer zu schätzen. Also ich muss jetzt sagen, für die App habe ich tatsächlich auch ein bisschen freigenommen, sodass ich das, weil das ist schwer, wenn man eine neue Anwendung baut, ist so ähnlich wie eine neue Sprache bauen. Da muss man mal über einen längeren Zeitraum konstant dranbleiben.
Ja.
Aber für die Desktop-Anwendung, ich weiß nicht, das ist so in dem Rahmen von 5, 7, 8 Stunden die Woche. Meistens war das so am Samstagmorgen oder Sonntagmorgen oder mal abends, aber so verteilt sich das dann da einfach ein. Mhm. Aber ich muss halt, ich muss mal dazu sagen, für die App habe ich tatsächlich mir mehr Zeit auch freigenommen, um das einfach machen zu können und zu lernen zu können, wie man das baut und das dann auch fertig zu machen und zu publizieren.
Mhm. Das heißt, es hat dich persönlich getriggert, das umzusetzen?
Auf jeden Fall. Also mehrere Sachen, glaube ich. Erstens haben wir natürlich jetzt alle ein Handy in der Tasche. Ja? Und es ist natürlich cool, wenn man sein Portfolio da mitnehmen kann. Und das hat mich auch als Programmierer gereizt. Mein Gott, das ist der Computer, den wir ständig in der Hand haben und nutzen.
Ja.
Und dann war es tatsächlich so, dass ganz plötzlich ein Freund und Kollege verstorben ist. Und dann habe ich gedacht, ey, was ich immer wieder so in Gedanken habe, ich will das auf dem Mobiltelefon haben, das muss ich jetzt mal machen. Und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen und ich arbeite bei der SAP, haben wir so ein Arbeitszeitkonto. Das heißt, man verzichtet auf Gehalt und zahlt das in Stunden ein. Und davon habe ich halt einen Block genommen und mit dem Ziel, die App zu bauen und da reinzukommen. Und dann ist es jetzt auf dem Stand, wo ich wieder inkrementell dazu bauen kann. Ja, weil das ist ja das Schöne, wenn man dann über einen längeren Zeitraum, wie auch in der Desktop-Anwendung, Features dazu baut, dann kommt man 7 Jahre später in Podcasts und stelle fest, was ich alles geändert habe. Ja. Und in 7 Jahren komme ich dann wegen der App nochmal. Dann gucken wir nochmal.
Ja, weil ich kann mich erinnern, beim letzten Gespräch, da klang das ja noch ganz anders. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, ob es sinnvoll ist, das vielleicht fürs Handy zu entwickeln. Und da hast du gesagt, nein, das wollen die meisten auch nicht. Aber es kam eine Corona-Pandemie dazwischen. Da hat sich auch nochmal ganz, ganz viel geändert. Und da ist die Verwurzelung von den Menschen zum Handy irgendwie gefühlt größer geworden, oder?
Ja, glaube ich auch. Also ich meine, es ist viel mehr, was man auf dem Handy machen kann. Ja. Es ist viel häufiger, dass man es in der Hand hat. Und ich glaube auch heute noch, dass man nicht auf dem Handy unbedingt jede Buchung erfassen möchte mit Steuern, Gebühren, Wechselkursen und was noch überhaupt nicht. Aber quasi unterwegs einen Blick drauf zu werfen oder man geht zu seinem Finanzberater oder man diskutiert es in der Kneipe oder was auch immer, dafür finde ich es dann schon ganz praktisch. Ja.
Okay, also das Messen, wer hat den längsten im Anlageformat sozusagen?
Ja, man kann halt mit dem Finanzberater auch über seine Asset Allocation reden. Aber du hast
nein, aber in der Kneipe, ne?
Ja, in der Kneipe, du hast natürlich recht. In die Richtung soll und muss das ja gar nicht gehen. Ja.
Das schoss mir gerade nur so in den Kopf. Aber wenn wir jetzt schon mal über die App sprechen, lass uns doch gleich mal dabei bleiben. Du hast mir die App ja schon vor einigen Monaten zugeschickt. Da sollte ich ja auch mein Feedback dazu geben und ich habe es ausgiebig getestet und in der ganzen Zeit hat sich das ja auch nochmal weiterentwickelt. Und ich finde, es ist eine schöne App, die aber sehr datengetrieben ist, finde ich. Und ich persönlich finde es gut, deswegen bin ich auch so ein Fan von Portfolio Performance. Aber war das auch dein Ziel, dass du so eine eher datenorientierte App baust?
Ja, das war auch mein Ziel. Also ich wollte die Informationen da zur Verfügung stellen. Und wo du das sagst, ich habe schönes Feedback bekommen, da hat mir jemand gesagt, weißt du, die Apps heute, die haben so eine geringe Informationsdichte, ja, von dem Layout, dem Design, und man scrollt dann irgendwie 10 Meter, um irgendwas zu verstehen. Und dann hat er geschrieben, vielen Dank, da sieht man die Informationen kondensiert und kann ich irgendwo die Schrift noch kleiner machen?
Noch kleiner?
Um noch mehr Daten da zu sehen.
Okay.
Aber ich stimme dir zu, es gibt solche. Aber ich glaube auch, das ist immer schwierig, so den Trade-off zu bekommen. Natürlich, wenn man neu anfängt, wird man vielleicht erschlagen. Ne? Und dann sind da irgendwie so viele Zahlen. Ja, aber es kann auch sehr schnell sein, dass man dann sagt, nee, genau die Sachen will ich halt sehen. Und man hat ja so eine kleine Rebalancing-Ansicht. Und dann muss man natürlich wissen, was war Zielwert, was ist der Ist-Wert, was ist vielleicht der Abweichung. Und zack, sind da doch eine ganze Menge Daten. Ja, und ich wollte, also mein Ziel war, die Kerninformationen, die man auch auf der Desktop-Anwendung sieht, auch unterwegs zu sehen. Das ist Vermögensaufstellung, das sind die Klassifikationen, das ist eine Dividendenauswertung, das ist die Performance-Berechnung. Und dann kann man ja immer noch hingehen und sich im Dashboard die Kennzahlen zusammenklicken, die man braucht. Und ich glaube, auch da wird es nachher unterwegs anders sein, als was ich vielleicht am Desktop sehen will. Also mir geht es zumindest so, dass ich dann unterwegs eher gucken möchte, was hat sich denn die vergangene Woche getan? Was waren die größten Bewegungen? Warum läuft vielleicht einer in ein Limit oder was auch immer? Wohingegen ich auf der Desktop-Version vielleicht eher über Jahre mal vergleiche, wie hat sich das getan? Also ja, mal gucken, es ist immer ganz interessant, was so an Feedback kommt und ganz ehrlich, die meisten Ideen für solche Kennzahlen und Widgets entstehen ja auch aus der Community von den Verwendern und der einfachste Teil für mich ist, dazu zu hören und dann versuchen, es umzusetzen.
Das heißt, das Feedback war jetzt auch sehr positiv.
Das Feedback war sehr positiv, hat mich sehr gefreut. Und man muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt keine Werbung gemacht, sondern ich habe die angesprochen, die Desktop-Version auch schon verwenden. Und das heißt, die kennen sich natürlich aus, die wissen, wie im Prinzip die Philosophie ist, wie die Filter aufgebaut sind und können genau dasselbe erstmal auch auf der mobilen Anwendung machen. Dazu muss ich sagen, die mobile Anwendung ist ja heute eine Leseanwendung. Das heißt, man editiert seine Buchung, sein Portfolio, alle diese Assets in der Desktop-Anwendung. Dann speichert man die Datei auf einem Cloud-Provider, iCloud, Google Drive, OneDrive, was auch immer. Mhm. Und von da öffnet man sie in der App. Und das ist sozusagen das, was die existierenden Anwender in dem ersten Schritt haben. Und jetzt muss man mal gucken, in welche Richtung sich das dann weiterentwickelt.
Also ich finde, du hast es sehr durchdacht umgesetzt. Also das ist mit den Menüs auch sehr gut umgesetzt. Man kann einfach rüberspringen. Was mich von Anfang an gestört hat, also jetzt nicht mich persönlich, sondern für viele Leute, wenn ich mein Portfolio-Performance in der Desktop-Variante nicht ordentlich pflege, also zum Beispiel Logos hinterlege, dann sieht es einfach ein bisschen dürftig aus, weil du keine Logos dann hast bei den Aktien, sondern nur dieses komische Zeichen, was da sonst auch immer hinterlegt ist. Und viele schreckt das ja ab, weil Portfolio-Performance eben nicht so einfach verständlich ist wie jetzt andere Software, andere Apps im Portfolio-Bereich.
Ja, das ist sicherlich valides Feedback und Ansporn. Also ich muss es zugeben, klar. Erstens ist es so, ich habe halt keine eingeschränkte, kuratierte Datenbasis dahinter. Mhm. Ne? Und deswegen, das hat den Nachteil, man muss halt mal ein bisschen suchen und sieht vielleicht auch immer nicht so ganz attraktiv aus, Stichwort Logos, hat den Vorteil, man kann auch viele verschiedene Sachen tatsächlich abbilden.
Ja.
Und es ist immer wieder der Versuch zu gucken, okay, wo kann man den Einstieg nochmal einfacher machen, aber, und das ist mir halt auch eben wichtig, ohne Vereinfachung oder Abkürzung in den Rechnungen nachher zu machen.
Ja.
Weil ich glaube, wenn man dann ein bisschen Daten gesammelt hat, dann kommen ja die Fragen, was ist aber hier mit Gebühren, was ist vor, Nachsteuern und so weiter und so fort. Ja.
Du hast gerade die Datenbasis angesprochen, da hat sich ja auch was geändert in den letzten Jahren, und zwar es gibt ja den Portfolio Report, damit kann ich die Kurse einpflegen zu den Aktien. Das macht er mittlerweile auch automatisch. Das funktioniert wirklich super. Aber das ist natürlich auch was nicht kostenlos ist, oder?
Also kostenlos ist es, aber erstmal dazu, der Portfolio Report, das ist ein Server, den pflegt der Thomas. Mhm. Und Thomas macht auch das Forum, und es ist halt einfach schön in der Community, wie solche Sachen entstehen. Und auf dem Server sind, jetzt müsste ich nochmal gucken, irgendwie 5.000 oder 17.000 Wertpapiere und ich glaube 4.500 Wertpapiere mit Kursen. Und das sind die Xetra-Schlusskurse.
Ja.
Und das wird auch gut genutzt. Also ich hatte mir gesagt, 1,1 Millionen Abrufe pro Tag.
Pro Tag?
Für Aktualisierung von Kursen, genau. Und ja, er betreibt das auf dem Server und er sammelt da auch Spenden für einen.
Mhm.
Und damit finanziert sich das teilweise. Und so stehen zumindest für diese Standard-Wertpapiere relativ einfach Kurse zur Verfügung. Und das da, wo wir auch kontinuierlich gucken und überlegen, wie können wir das irgendwie erweitern. Wir hatten jetzt gerade besprochen und überlegt, wie kann man auch Kryptowährungen da reintun, damit man das noch einfacher reinbekommt, und weil das halt nachgefragt wird.
Mhm.
Oder auch weitere Metadaten, Stammdaten, und so ist das Stück für Stück, wollen wir das ausbauen. Das ist halt einer von den Kurslieferanten, wo ich halt mehr Informationen über das API habe. Deswegen ist er sozusagen standardmäßig drin.
Ja.
Und wenn man dann aus dem, sagen wir mal, in dem Fall jetzt Xetra verlässt, dann gibt es halt eben andere Kurslieferanten, die mal mehr und mal weniger gut sind.
Die sterben auch aus, habe ich festgestellt. Also
manche sterben auch aus, ja.
Ja, es gibt immer weniger. Also ich musste jetzt schon in den letzten 2 Jahren einige Male meine Kurslieferanten ändern, weil einfach keine Daten mehr gezogen wurden oder weil was anders programmiert wurde auf der jeweiligen Seite, und es hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Und für viele Leute, die jetzt nicht so das Verlangen haben nach guten Kursen und nach einer funktionierenden Portfolio-Software, die gehen dann zu einem anderen Tool, weil es da einfach einfacher ist.
Genau, diese Lücke versuchen wir ja so ein bisschen zu schließen mit Portfolio Report.
Ja.
Und mal gucken, in welche Richtung wir das ausbauen können. Und ich meine, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber du weißt ja, ein Teil der App ist auch kommerzialisiert und das ist ja genau die Idee. Ich meine, man braucht dann auch Geld, um Software kontinuierlich zu entwickeln und aber auch drumherum was zu machen. Und wie genau das aussieht, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich sehe das auch. Also ich meine, ich sehe ja die Fragen, die im Forum kommen. Ich finde natürlich super, wie die Leute sich gegenseitig helfen. Aber es zeigt natürlich auch, wo muss man noch polieren, wo muss man Sachen einfacher machen. Und das bleibt eine Aufgabe.
Ja, und die kannst du halt nicht dauerhaft nur von Spenden finanzieren. Also irgendwann wird dann der Punkt kommen. Ich meine, du hast ja jetzt ja auch extra Zeit genommen, um diese App zu programmieren, aber das kannst du halt auch nicht beliebig machen, ne? Und wenn die Nachfrage dann größer wird, und ich denke, die Leute sind schon bereit, Geld dafür zu zahlen, weil bei der Konkurrenz müssen sie auch Geld bezahlen für die Premium-Variante.
Das ist ja jetzt auch mit das, sagen wir mal, Experiment und der Hintergrund, quasi einen Teil von der App zu kommerzialisieren, dass man halt das auf nachhaltigere Weise machen kann. Ja. Und mir ist halt aber auch wichtig, man muss natürlich auch die Kosten dabei immer im Blick halten, weil dann kann man das über einen längeren Zeitraum machen. Und das war ja auch jetzt bei der Desktop-Anwendung so, dadurch, dass über GitHub verteilt werden kann, da gehostet wird. Es gibt keine Serverkomponente über halt, was Portfolio Report hat, so dass das halt eben relativ einfach machbar war. Und bei der App muss man jetzt gucken, da ist es natürlich auch so, ne? Jedes Jahr gibt es eine neue Version vom Betriebssystem, die Software ändert sich da, die Kurslieferanten ändern sich und so weiter und so fort. Und das ist halt eben keine Einmalsache. Und das ist jetzt natürlich der Minimal Viable Scope, also der Startpunkt. Und genauso auf den Haufen will ich versuchen, weiter was zu machen.
Ja, das Spannende ist ja, bei so einer Open Source Software, du machst das ja nicht alleine, sondern du hast Unterstützung von vielen Leuten, die verstreut auf der Welt sitzen, und Portfolio Performance gibt's ja jetzt auch in ganz unterschiedlichen Sprachen. Wie viele Sprachen gibt's denn jetzt?
Meine sind 12 verschiedene Sprachen mittlerweile. Und das ist übrigens ein tolles Beispiel, wie viele Leute da mithelfen und wie weltweit das verteilt ist. Also es gibt einen, der in Spanien sitzt und das auf Spanisch macht, Französisch, Italienisch, Holländisch und Chinesisch sind sehr gut gepflegt. Das heißt, wenn da neue Texte hinzukommen, werden die meist dann mit der nächsten Version auch angepasst. Also ich übersetze die einmal automatisch mit den Tools und dann passen die das an, damit es auch wirklich passt. Und das finde ich schon richtig cool, weil das sind, glaube ich, bestimmt 3.000, 4.000 Einzelbegriffe, die man da machen muss, wo Leute dann sagen, wow, das möchte ich, das macht mir Spaß und so kann ich beitragen. Und übrigens, wo wir bei der Community sind, so ähnlich ist das halt eben auch bei der Dokumentation. Also ist ein Hugo aus Belgien, Rentner, der die englische Dokumentationsseite geschrieben hat und auch weiter aktualisiert und schreibt. Oder auch im Forum, wie die Leute sich gegenseitig helfen. Also das ist schon, das macht mir persönlich auch einfach Spaß, das so zu sehen und so viel Wissen zusammenzukriegen, auch beim Source Code. Ja, klar mache ich von den Kernprogrammierungen sicherlich was, aber die ganzen PDF-Importer aktualisiert der Alex und das ist eine ganze Menge. Und dann kommen immer wieder Bugfixes und kleine Änderungen, wo man denkt, ey, das wusste ich gar nicht, aber da hatte jemand halt das Wissen, wie man sowas baut und hat das dazu beigetragen.
Ja, und man merkt das auch. Also wenn ich jetzt Portfolio Performance befülle mit meinen Dividendenauszügen, ich habe ja auch unterschiedliche Depots und unterschiedliche Broker, und die Dateiformate sind ja immer anders, ne? Und ich habe bei Parkett beispielsweise das Problem, dass der die Dateien von der Bank nicht auslesen kann, weil da irgend so ein Sicherheitsmechanismus ist. Die muss ich alle händisch einpflegen. Nicht die Dividenden, aber die Käufe und Verkäufe. Bei Portfolio Performance hatte ich noch nie Probleme damit.
Ja, okay, weiß ich jetzt nicht in dem Teil, aber in der Tat, also PDF finde ich cool. Also ist schon krass, ich glaube mittlerweile sind es 84 Broker und Banken, von denen Portfolio Performance die Dokumente kennt und dann Wertpapierabrechnung, Festgeld, Tagesgeld, manchmal auch Girokonten. Also es ist irgendwie, ich glaube, 2900 Dokumente unterschiedlicher Art, die in den Testfällen jetzt da liegen. Also ja. Der Alex macht da echt einen super Job und auch mit dem Forum funktioniert das. Und auch überhaupt generell das Vertrauen, dass wir halt teilweise echte PDFs als Beispiele bekommen, dann können wir das mal programmieren, anonymisieren und den Testfall behalten. Man hat immer noch die Hürde über die PDF-Sachen, aber ich bin auch immer wieder erstaunt, wie gut das funktioniert. Und hängt natürlich auch davon ab, wie viel man macht. Ich weiß nicht, wie häufig handelst du denn im Jahr oder wie viele Dokumente importierst du da so?
Ja, wenn du die Dividenden dazu rechnest, dann sind es ein paar hundert. Aber wie gesagt, die Dividenden, da habe ich nicht das Problem. Das sind nur die Käufe und Verkäufe. Und das sind ein paar Dutzend im Jahr. Aber ist trotzdem Aufwand, ne? Das mache ich ja immer vor der Arbeit, wenn ich die Dividendenzahlung dann einpflege oder die Käufe und Verkäufe. Da bekomme ich ja den Bescheid erst am Tag danach. Und wenn ich das dann halt sowohl bei Portfolio Performance als auch bei Parkett einpflege, dann funktioniert es halt immer bei Portfolio Performance und bei Parkett muss ich es dann händisch nachtragen.
Ja, also freut mich mal, dass es funktioniert und finde ich auch einen guten Weg. Also ich finde das erstaunlich stabil eigentlich, weil man ja sagen könnte, so das Umwandeln von PDF in Text und die Daten daraus friemeln, sag ich mal, ja. Aber es ist erstaunlich stabiler Prozess.
Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn du 12 Sprachen hast, die das Programm dann auch oder in denen das Programm dann auch erscheint, wie viele Downloads hast du denn jetzt da im Jahr und gerade auch aus dem Ausland? Hat sich das jetzt über die Corona-Pandemie stark erhöht oder ist es auf einem relativ gleichbleibenden Niveau?
Also Corona-Pandemie weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht, dass sich da das signifikant geändert hat. Und ich kann das auch nicht gut nach Ländern unterscheiden. Also was ich so immer gucke, ist jetzt für die Desktop-Anwendung ist, es gibt ja eine Aktualisierung in der App selber. Ne? Und dann kann ich gucken, wie häufig wurde diese Aktualisierung runtergeladen.
Ja.
Und wenn ich so ein Update vier Wochen stehen lasse, dann sind das ungefähr 40.000, 45.000 Updates. Kann natürlich sein, dass Leute halt doppelt installiert haben. Kann vielleicht auch sein, dass meine Installation nicht geklappt hat und dann probiert man es nochmal und so weiter. Und das ist so ungefähr, würde ich mal, der Wert wieder ist. Und Downloads ist irgendwie sehr unterschiedlich. Ich meine, manchmal gibt es mehr, manchmal weniger. Und wie viel davon bleiben, ist auch nicht unbedingt zu sagen. Aber das sind so ungefähr die Leute, die Desktop-Anwendung verwenden. Und das also finde ich immer wieder krass, ja, ja, wie viel das ist.
Ja gut, aber für ein kostenloses Programm finde ich es vergleichsweise wenig, ne? Also ich meine, wir haben ein paar Millionen Anleger, und eine Menge von denen, die nutzen halt nur die Depotstatistik und die sagt halt rein gar nichts aus.
Daniel, dann hast du noch nicht genug Werbung dafür gemacht.
Deswegen führen wir jetzt das Gespräch, Andreas.
Ja, genau. Warum es Sinn macht, auch nochmal unabhängig von den Banken sich das Depot und Portfolio anzugucken.
Ja, das ist ja auch wichtig. Du musst ja auch Rückschlüsse ziehen und deswegen nutze ich ja auch zwei Tools. Also ich nutze jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren auch Parkett parallel dazu und ich finde, Parkett ist ein super tolles Tool und das ist visuell halt auch sehr ansprechend und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich dann vom Vortag dann meine Auswertung bekomme, welche Aktie ist am höchsten gestiegen, welche ist am meisten runtergegangen und ich finde es einfach super und es ergänzt sich auch sehr, sehr gut zu Portfolio Performance. Also Portfolio Performance, da mache ich die ganzen tiefgehenden Sachen, wenn ich da irgendwas analysiere, zum Beispiel die Branchenaufteilung, die habe ich mir ja vor 10 Jahren mal eingerichtet und die gibt's in der Form nicht bei Parkett. Deswegen muss ich das dann auch so machen und alle anderen Assets außerhalb der Aktien, die mache ich nur bei Portfolio Performance und so hat sich das eingespielt. Jetzt würde mich aber mal interessieren, ist ja nicht nur Parkett, was jetzt Konkurrenz ist für dich. Finanzfluss hat jetzt eine neue App rausgebracht, das Extra-Magazin hat einen Portfolio-Manager, GetQuinn gibt's noch. Wie siehst du das mit der Konkurrenz? Belebt die für dich das Geschäft oder ist es tatsächlich ernstzunehmende Konkurrenz, die deine Kunden dann auch wegnimmt.
Ja, also erstmal, ich glaube, das sind ganz viele verschiedene tolle Tools, die da entstanden sind. Es ist eigentlich auch schön zu sehen, dass das Thema auch noch weiter besetzt wird. Und ich hatte jetzt spontan auch im Kopf, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Dass man halt Ideen bekommt, auch Möglichkeiten, wie man sozusagen anders da drauf guckt. Und deswegen sehe ich das nie so eine Problematik. Und dann glaube ich, haben ja auch vielleicht nachher die Tools einfach einen leicht anderen Fokus. Mhm. Ja. Wie weit, welche Assets will man da angucken? Ist da eine Serverkomponente oder ist da keine Serverkomponente? Welche Datentransaktionen kann man abbilden oder nicht? Und ich denke, also ich finde es einfach schön zu sehen, was da kommt, aber ich gucke da ehrlich gesagt auch nicht so fixiert darauf, was andere in dem Moment gerade bauen.
Ja, das merkt man auch. Also wenn ich mir die App jetzt angucke, die hast du mit Scheuklappen programmiert, oder?
Ja, also ich meine, ich habe natürlich ein bisschen in dem Hintergrund, dass ich weiß, welche Daten ich habe, welche Auswertungen ich habe und dass ich das so quasi vergleichbar machen möchte. Ne? Ja. Aber ich hab mir auch ein bisschen Hilfe geholt im Sinne von ein bisschen Design, was man da angucken kann. Aber genau, ich wollte jetzt nicht irgendeine bestimmte App kopieren, sondern für mich ging es darum zu sagen, wie kriege ich das hin, dass ich halt bei dem Ansatz bleibe, dass ich die Datei habe. Mhm. Ja. Wie kann ich das machen, dass ich alle Berechnungen auf dem Gerät machen kann? Ja, ist echt erstaunlich, was die mobilen Geräte dann da können. Und dann war natürlich so ein Benchmark mal, es müsste, wenn die Kurse gleich sind, auch dasselbe Ergebnis rauskommen für die Performance, sei es ein interner Zinsfuß oder eine zeitgewichtete Rendite oder sei es allein für die Summe der Steuern und Gebühren und so weiter oder die Klassifikation und Rebalancing. Also das war sozusagen der Startpunkt für diese Sache. Und da habe ich jetzt nicht so sehr geguckt, was andere da machen. Für mich war aber klar, ich will keine Social-Media-Features da drin haben. Ich will keine Werbung da drin haben, sondern es sind natürlich bestimmte, ich brauche aber dafür alle Währungen. Ja. So in der Richtung war die Sache. Also ich habe in der Tat nicht explizit nicht geguckt, was machen genau die anderen, sondern zu sagen, man kann ja eine Alternative schaffen und für manche passt die und für manche passt die nicht.
Ja, ich stelle die Frage nämlich auch vor dem Hintergrund, du zahlst ja für diese Software in der Regel. Also wenn du jetzt ein kleines Depot hast, dann brauchst du nichts bezahlen, aber wenn es größer wird, dann macht schon Sinn, da monatlich Geld zu zahlen. Und das ist ja bei vielen verankert, zum Beispiel auch wenn man einen Online-Kurs für wenig Geld kauft, den macht man dann einfach nicht. Und wenn man viel Geld ausgibt, dann macht man den, weil man sich sagt, man hat viel Geld dafür gezahlt. Und genauso ist es dann eben manchmal auch beim Thema Wertigkeit, wenn eine kostenlose Software da angeboten wird, wo man viel selber machen muss, da ist man zu faul, dann gibt man lieber das Geld aus für die Software. Und das war so der Hintergrund der Frage.
Ah, okay. Ja, den Effekt kann es vielleicht geben, ja, das ist richtig. Aber also ich meine, im Prinzip ist ja so, der Startpunkt war ja nicht die bewusste Entscheidung, ich will jetzt hier ein Produkt an den Markt bringen, sondern eigentlich war das so, dass ich vor 12 Jahren, als ich mal mein Depot neu aufgebaut habe, dachte, ich will nicht ein Rebalancing in Excel machen müssen, wenn ich das dann immer angucken will. Ja. Und dann habe ich das ja einfach veröffentlicht und von da aus ist er entstanden. Das heißt, die Desktop-Anwendung ist sowieso Open Source, ist auch von der Lizenz so, dass das sich nicht ändert. Das bleibt auch kostenlos. Und insofern ja, muss die Wertigkeit dann vielleicht, kann sich da nicht durch den Preis ergeben. Mhm. Und bei der mobilen Anwendung ist natürlich ein bisschen anders. Wenn man publizieren möchte in die App Stores und Google Stores, dann brauchst du halt das Copyright davon. Und es ist natürlich auch super einfach, da so Clones einfach rein zu kopieren, zu posten, weswegen das im Moment eine Closed Source Geschichte ist. Ja. Aber ist ja immer die Frage, wonach man misst. Ja. Ja, und ich freue mich immer, wenn Leute sagen, klar, der Einstieg musste ich vielleicht die ein oder andere Hürde machen, aber es ist richtig cool, was ich machen kann. Und man muss ja auch sagen, es gibt einiges an Material, was einfach so entstanden ist, um einem zu helfen, da reinzukommen.
Ja, ich finde das total spannend. Ich habe ja bei Parkett damals meine Portfolio-Performance-Daten hochgeladen. Und dann habe ich zahlreiche Fehler entdeckt, die ich damals bei Portfolio Performance gemacht habe und die konnte ich dann ausmerzen. Ohne die Übertragung hätte ich das nicht gemerkt. Also das war auch nochmal eine interessante Anekdote, die ich dann beim Pflegen der Daten da hatte.
Ja, interessant. Ja. Interessant, da muss ich bei Gelegenheit mal verstehen, welche Fehler das sind, weil es gibt ja auch so eine Plausibilitätsprüfung und vielleicht kann die ja dann auch nochmal einen Hinweis geben und sagen, zum Beispiel hier, das passt irgendwie gerade nicht zusammen, bist du sicher?
Ja, also das waren einige. Ich habe da Tage mit verbracht, meine Daten wirklich so zu pflegen, dass sie auch stimmen und dass sie dann auch bei den unterschiedlichen Softwareangeboten dann auch gleich sind. Ne? Nicht, dass da dann irgendwie ein paar tausend Euro zu viel oder zu wenig da sind.
Okay.
Und das hat zum Glück funktioniert.
Ja.
Lass uns doch nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich habe ja Portfolio Report schon angesprochen. Da werden ja die an der Xetra gelisteten Daten aufgeführt. Ich habe einige Aktien, die nicht bei der Xetra gelistet sind. Und da muss ich dann immer Umwege finden. Aber magst du vielleicht Portfolio Report kurz vorstellen, was dahinter steckt?
Ja, also Portfolio Report ist jetzt erstmal ein Server, den, wie gesagt, der Thomas betreibt. Und der hält eben die Xetra-Aktien vor mit den historischen Kursen so weit wie möglich. Hm. Und das ist natürlich das Einfachste, was da integriert werden kann. Und Thomas betreibt den und hat auch über GitHub Sponsors, wird er halt teilweise von Spenden finanziert. Hm. Und das ist halt eine von den Kursquellen. Daneben gibt es dann eben eine Reihe von Anbietern, wo man gucken kann, kriegt man Kurse. Die haben auch häufig kostenlose Tiers, also Yahoo Finance und Leeway und wer weiß ich was noch. Dann gibt es einen Satz von Kryptobörsen, wenn man sowas hat. Und wenn all das nicht funktioniert, dann kann man auch eine HTML-Seite hinterlegen und dann wird aus dieser HTML-Seite wird nach einer Tabelle mit Kursdaten gesucht und die dann extrahiert. Und genauso kann man eine JSON-Datei hinterlegen. JSON ist ein Format, wie üblicherweise das API spricht. Und dann kann man sagen, okay, wo findest du da drin Kursdaten, um die zu extrahieren? Und ja, es ist in der Tat so, dass es ein bisschen sich bewegen kann. Klar, also kostenlos die Kurse zu bekommen, auch gute Kurse zu bekommen. Mhm. Also Stichwort, wenn da ein Aktiensplit drin ist, sind die dann bereinigt? Wie schnell werden die bereinigt zur Verfügung gestellt? Und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, wie häufig du es ändern musst. Bei mir ist schon relativ stabil über, also das mache ich ja nicht alle paar Wochen oder so, sondern es kann schon mal sein, dass sich das dann da ändert. Und wenn man nicht ganz zurechtkommt, kann ich eigentlich nur empfehlen, es gibt auch im Forum einige Einträge, die Hinweise geben, wo man Kurse findet und auch sehr nette Leute, die einem dann auch manchmal den Link geben, okay, wie man an diese Kurse kommen kann.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich packe mal ein, zwei Links da in die Shownotes, da kann jeder dann auch nochmal gucken. Weil gerade das Thema Aktienkurse, das ist immer wieder eine Geschichte, wo viele dann abspringen, weil sie es nicht hinbekommen, da die vernünftigen Kurse zu ziehen. Und ein Beispiel war bei mir, ich hatte bei irgendeiner alten Aktie dann den Dollarkurs drin und aber habe über Euro dann die Abrechnung bekommen. Und dann hat der Wert natürlich nicht gestimmt. Und das waren so kleine Fehler, die sich bei mir dann am Anfang auch aufgebaut haben, dann über die Jahre. Und das habe ich jetzt erst beim Übertragen erkannt.
Ah, okay. Ja, verständlich. Also ich meine, das wäre mein Wunsch an alle, die da draußen APIs zur Verfügung zu stellen, um historische Kurse runterzuladen. Bitte, bitte, bitte schreibt mal die Währung da rein, in der ihr die liefert.
Ja.
Ja, aber ich stimme dir zu, das ist auf jeden Fall schwer, also weil nur an den Zahlen kann man nicht erkennen, sind das Euro- oder Dollarkurse, genau. Ja, und manchmal hat das API das auch nicht und dann dann gibt es wenig Möglichkeiten, dass man das ist natürlich auch ein Grund, warum im Portfolio Report die Währung dann da drin ist. Mhm. Dann kann man es ein bisschen besser sagen, hey, du willst es hier in Dollar haben, aber du hast eine Euro-Kurse, das passt nicht. Aber bei manchen anderen Sachen geht das tatsächlich nicht so einfach.
Mhm. Du hast ja auch ganz viele Währungen bei Portfolio Performance. Wurden die alle nachgefragt? Weil da sind ja teilweise obskure Sachen drin.
Naja, also am Anfang konnte Portfolio Performance überhaupt keine Währung. Und dann macht es keinen Unterschied. Und dann muss man natürlich sagen, das ist ja auch vielleicht okay, wenn man nur Euro macht, dann ist es halt nur Euro. Aber unsere Schweizer Freunde haben dann schon schnell gesagt, warte mal, das reicht eigentlich nicht.
Okay.
Und dann ist es halt so, wenn man dann eine zweite Währung dazu tut, dann kann man natürlich auch beliebig viele Währungen dazu tun. Im Moment ist es so, man kann nicht die Währungskürzel frei vergeben. Deswegen sind das einfach alle ISO-Währungskürzel. Ja. Hm. Die Wechselkurse für die Europäische Zentralbank als Referenzwechselkurse anbietet, die sind automatisch dann dabei. Das heißt, von Euro in ganz viele Währungen und natürlich auch die Zwischenschritte, sagen wir mal, von Euro über in Schweizer Franken, ach Quatsch, von US-Dollar in Schweizer Franken ist dann auch dabei. Aber es gibt natürlich auch dann genug Währungen, wo das Kürzel vielleicht hinterlegt ist, aber noch kein Wechselkurs. Wenn man die dann braucht, dann hat man die Möglichkeit auch eine Quelle für Wechselkurse zu hinterlegen.
Mhm.
Das heißt also, es sind jetzt nicht irgendwie alle Währungen da drin, sondern es sind alle Währungskürzel da drin.
Okay, sehr gut. Ich bin nämlich auch drauf gekommen, weil ich hatte heute Morgen die Problematik, dass ich dieses 3M-Spin-off Solventum eingepflegt habe und das wird ja nur an der New York Stock Exchange momentan gehandelt und das heißt, das musste ich natürlich dann in US-Dollar dann einpflegen, obwohl es auch in meinem Portfolio jetzt in Euro da steht, aber da brauche ich dann natürlich den US-Dollar-Kurs, weil es wird ja nirgendwo anders auch gehandelt und den stellt Portfolio Report dann nicht zur Verfügung, da muss ich dann erstmal gucken, wo bekomme ich die Daten her? Ne?
Ja, fair. Also das ist in der Tat noch so eine Sache, wo es auch noch Möglichkeiten gibt, das zu verbessern. Und ehrlich gesagt hatte ich gerade mit dem Thomas eben diskutiert, ob wir nicht auch die Kurse dann auch automatisch umrechnen können, wenn man US-Dollar-Kurse hat und man braucht sie in Euro und so weiter. Also ja, das sind so Sachen, stimme ich dir absolut zu, wo es halt noch Ecken und Kanten gibt. Und ich würde ja auch nicht sagen, dass es fertig ist. Also ich muss immer schmunzeln, wenn ich eine neue Versionnummer mache, dann fängt die immer noch mit 0. an. Ja, das ist so die bisschen aus der alten Open-Source-Umgebung, wo man sagte, die 1.0-Version, die ist irgendwie perfekt. Hm. Das macht man heute natürlich nicht mehr so. Ich habe irgendwie den Absprung verpasst, das mal zu der Version 1.0 zu machen, aber trotzdem ist es natürlich so, das ist nie fertig.
Hm. Das stimmt. Aber es kommen ja auch immer sinnvolle Features dazu. Du hast es, glaube ich, schon angesprochen, das Thema Dividenden-Dashboard. Das habt ihr ja auch entwickelt. Was kann man denn damit alles abbilden?
Ja, mit dem Dividenden-Dashboard kann man sich einfach noch einen persönlichen Überblick zusammenstellen mit verschiedenen Daten zu Dividenden und aber auch Zinsen, Vor- oder Nachsteuern. Also zum Beispiel, wie sieht das im jährlichen Vergleich aus? Wie sieht das monatlich aus? Wie viel Dividenden bekomme ich nach Asset-Klasse? Also es sind irgendwelche Kuchendiagramme. Ich kann mir noch hinzufügen und sehen, was waren denn eigentlich die letzten Dividendenzahlungen, die ich tatsächlich erfasst und bekommen habe, um sozusagen sich einen Überblick zu verschaffen, was an dieser, was mit den Dividenden passiert.
Und die Anzahl der Zahlungen im Monat.
Und genau, die monatlichen Zahlungen und in die Richtung gehen dann die Auswertung, die man sich da zusammenstellen kann.
Ja, ich fand das wirklich großartig. Ich habe mir das dann gleich eingerichtet, nachdem das dann zur Verfügung stand. Und das ist ja in der App auch abgebildet, zumindest in Teilen. Und ich finde das enorm hilfreich, weil man dann einen sehr guten Überblick über die Anzahl der Zahlungen im Monat dann auch bekommt.
Ja, also ich finde auch, dass das eigentlich krieg einiges an positivem Feedback und natürlich auch Ideen, in welche Richtung man da noch weitermachen kann. Aber das ist genau so eine Sache, wo man sagen kann, ich habe halt eine Datenbasis und bin dann in der Lage, darauf einfach weitere Auswertungen dazu tun.
Jetzt ist es ja so, mein größter Painpoint bei Portfolio Performance ist das Thema persönliche Dividendenrendite. Es gibt zwar den Punkt so Div-Prozent, aber demnach hatte ich bei 2 Aktien, glaube ich, eine Dividendenrendite von 32%. Da habe ich mir die Frage gestellt, was wird denn da eigentlich gemessen? Das war auch eine Diskussion im Forum, dass keiner genau wusste, wo ich jetzt die persönliche Dividendenrendite finde. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Lass mich mal versuchen. Also Dividendenrendite heißt ja eigentlich, wie viel Dividende hat man bekommen im Verhältnis zu dem Wert der Aktie, dem Kurswert der Aktie. Und ich glaube, persönliche Dividendenrendite sagt dann ja, ich nehme nicht den aktuellen Wert der Aktie, sondern ich nehme den Einstandspreis der Aktie, was ich halt mal vor 10 Jahren oder so dafür bezahlt habe. Und zumindest wäre das ja ein Grund, warum die Zahlen vielleicht positiver sind, weil man annehmen kann, im Allgemeinen sind die Kurse gestiegen in den letzten 10 Jahren. Und deswegen ist die persönliche Dividendenrendite halt vielleicht höher als die aktuelle Dividendenrendite.
Genau. Ja.
Ich habe jetzt hier den Source Code nicht im Blick, aber ich meine, dass genau das gegen die FIFO-Einstandspreise gerechnet wird, also First-In, First-Out, werden die Käufe und Verkäufe gegeneinander aufgerechnet und das macht den Einstandspreis daraus, um dann die persönliche Dividendenrendite zu berechnen. Warum das jetzt bei dir genau 32% sind, kann ich jetzt, also müsste man sich halt genau die Zahlen oder Transaktionen angucken, um nochmal nachzuvollziehen, was der Wert ist.
Aber das Div-Prozent ist eigentlich die persönliche Dividendenrendite. Das ist schon richtig, oder?
Es gibt beide Werte. Also man kann ja sich in dieser unteren Ansicht, wo man die einzelnen Transaktionen, auch die Dividendentransaktionen angucken kann zu jedem Wertpapier, kann man sich verschiedene Spalten einblenden. Und eine Spalte ist die persönliche Dividendenrendite und die andere Spalte ist meines Erachtens die normale Dividendenrendite im Sinne von, ich rechne das gegen den Kurswert zum Auszahlungszeitpunkt.
Okay. Aber dann hast du ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage zum Thema Dividende. Und zwar, wenn ich die zeitgewichtete Rendite in meinem Dashboard anzeige, da habe ich ja von den unterschiedlichen Assetklassen dann die Rendite, die zeitgewichtete. Ist die mit Dividende oder ist die ohne Dividende?
Ich meine, bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt überfragt, ne? Man kann ja die ist mit den Dividenden. Also was du meinst, ist ja in der Kategorie, da kann man sagen, ich habe hier zum Beispiel meine risikobehafteten Bestandteile meines Portfolios, da füge ich entsprechend Wertpapiere hinzu, keine Ahnung, oder ETFs und dann werden auch alle Dividenden für diese ETFs hinzugefügt. Ja, weil das ist eine Betrachtung, die quasi auf das Gesamtwertpapier guckt und damit reinfließt. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn ich ein Wertpapier habe, mehrere Depots und ich nur ein Teildepot angucken will, wie ist die Zuordnenbarkeit von diesen Dividenden? Das ist in der Tat eine Herausforderung noch in der Sache. Aber bei den Klassifikationen ist die Klassifikation auf dem Wertpapier, entweder ist es komplett drin oder halt nur teilweise und dementsprechend sind dann komplett die Dividenden drin oder nur teilweise die Dividenden drin.
Okay, Hintergrund der Frage ist nämlich bei der Performance-Berechnung, da ist es ja granular aufgestellt. Also du hast die Kurserfolge, du hast die realisierten Kurserfolge und du hast Erträge. Und da wird es ja gesondert aufgeführt.
Genau, also in der Performance-Berechnung wird es auseinander dividiert, da rechne ich tatsächlich auch dann die Dividenden separat raus, damit man einfach sieht, was waren die Komponenten. Also ich meine, das ist ja immer eine Rechnung, ich habe den Anfangswert und den Endwert und woraus hat sich genau die Differenz ergeben und da werden die separat aufgeführt. Das ist richtig.
Okay, dann habe ich noch ein ewiges Diskussionsthema. Wir haben beim letzten Mal schon drüber diskutiert, nämlich die Performance-Berechnung interner Zinsfuß versus zeitgewichtete Rendite. Bei Parkett ist es so, dort wird nur der interne Zinsfuß abgebildet, bei Portfolio Performance beides. Und das gibt ja auch unterschiedliche Renditen dann, wenn ich das danach berechne. Bei den Banken habe ich dann wieder ganz andere Berechnungsmethoden. Das heißt, wenn ich mir da jetzt mein Portfolio angucke, habe ich da wieder einen ganz anderen Prozentwert. Was ist denn tatsächlich so der gängigste Wert, wo du das unverfälschte Ergebnis rausbekommst? Was würdest du sagen?
Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Also erstmal würde ich dazu sagen, und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon kommentiert habe, aber wenn man 10 Ökonomen fragt, kriegt man 12 Antworten. Ja. Also es ist ja tatsächlich so, wenn ich eine ganz einfache Rechnung habe. Am Anfang des Jahres hatte ich 1.000 Euro, am Ende des Jahres habe ich 1.500 Euro. Dann kommen alle diese Methoden auf dieselbe Zahl raus. Mhm. Ja. Aber es wird halt, oder es fängt an, kompliziert zu werden, wenn sich unterjährig halt Veränderungen ergeben, ja, wenn Ein- und Auszahlungen gibt und so weiter und so fort. Und dann, finde ich, kommt es ein bisschen darauf an, was man gerade angucken will. Mhm. Also wenn ich mein Gesamtportfolio angucke, und damit meine ich die Aktien, Tagesgeld, Festgeld, Krypto, was auch immer, dann würde ich halt sagen, in dem Moment habe ich nicht unter Kontrolle, wann da Geld reinfließt oder wann da Geld rausfließt. Ich kriege vielleicht Weihnachtsgeld, dann kommt da was rein. Ja, oder mein Auto geht kaputt, ich brauche ein neues, dann fließt das raus. Und wenn man also sozusagen das Gesamtaggregat anguckt, dann kann man halt eine zeitgewichtete Rendite angucken. Und das ist übrigens dieselbe Methodik, wie auch ein Fonds das berechnen würde, weil der Fondsmanager wird auch sagen, das ist nicht mein Einfluss, wann jemand sein Weihnachtsgeld nimmt und meinen Fonds kauft. Mhm. Und der interne Zinsfuß, den kann man eben verwenden, wenn man Teilaggregate angucken möchte. Und der würde halt auch die Zeitgewicht, also würde sagen, es macht natürlich einen Unterschied und ich nehme die Zeit ein, wann Geld reinfließt und wann Geld rausfließt.
Ja.
Es ist aber auch nur eine annualisierte Kennzahl. Das heißt also, man kann vergleichen, aber man muss natürlich wissen, gerade vorgestern hatte ich eine Anfrage, sagte jemand, ja, aber warum ist der interne Zinsfuß so hoch? Und dann sage ich, ja, okay, ich guck mal an, aber du hast das Wertpapier jetzt nur 5 Tage. Ja. Und klar, dann wird es hochgerechnet, als würden diese 5 Tage auf das ganze Jahr gehen. Mhm. Und dann muss man erstmal sagen, ja, dann ist der Wert auch nicht so, was kann man damit sagen? Und natürlich kommt dazu, ist auch etwas schwierig, so einen Wert dann in ein Diagramm zu kriegen, was man halt vielleicht tagesgenau ändern möchte. Ja. Und deswegen denke ich, sind das 2 Zahlen, finde ich, mit denen man abdecken kann. Ich verstehe, dass die natürlich nicht ganz so einfach daherkommen wie vielleicht die Banken. Mhm. Und das ja würde ich ja bei den Banken auch manchmal kritisieren, weil die Banken lassen einfach mal weg, wie lange hast du das Papier eigentlich und was ist überhaupt mit Steuern, Gebühren und so weiter. Und wenn du es verkauft hast, dann ist es auch irgendwie raus, weil das sieht man ja gar nicht mehr und ist weg. Und daher kommen dann die Zahlen. Also ja, es gehört ein bisschen dazu. Ich denke, über die Jahre wurde dann diese Algorithmen auch gut getestet, weil immer wieder Leute gesagt haben, aber in dem Fall und in dieser Berechnung, wenn ich morgens noch 1.000 Euro einzahle, mittags davon die Aktie kaufe und die steigt dann um 100 Euro, wie muss der Wert sein? Und so haben wir dann, finde ich, jetzt eine Sache, was den Fällen der Sache eigentlich relativ gut entspricht. Ja, aber ich glaube, es ist ja auch gar nicht schlecht, wenn man sich manchmal damit reibt und nochmal überlegt, woher kommt es eigentlich, dass das so ist? Und der ein oder andere wird dann auch vielleicht sehen, warte mal, da kommt ja tatsächlich diese große Kostenkomponente da rein und wie groß war eigentlich dieser Impact und andere Sachen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man da hinkommen wird und sagen, wir können uns alle einigen, das ist jetzt die Zahl, die wir da alle nehmen wollen. Weil es bleibt Diskussionsfreude.
Das stimmt, auf jeden Fall. Wo willst du denn jetzt mit Portfolio Performance noch hin? Also hast du dir da jetzt noch Ziele gesetzt? Du hast die App programmiert, die willst du wahrscheinlich auch verbessern, aber hast du da konkrete Ziele?
Also ich würde mal sagen, das ist so wie mit meinem Aktienportfolio oder mit dem Aktienportfolio und Sparplan,
okay,
oder? Also man zahlt mal 5 Jahre jeden Monat in seinen Sparplan ein und dann stellt man fest, was da raus geworden ist. Ja. Und so ähnlich gehe ich das jetzt auch dran. Also ich habe eine ganze Reihe Ideen und natürlich sagen mir auch Leute, guck hier, ich würde gerne das machen. Das ist ja versuche da auf die Community zu hören, um das weiterzuentwickeln. Und dann sieht man, wie das wächst und immer größer wird, und dann muss man gucken, was da raus ist. Aber ich habe jetzt keinen 5-Jahres-Plan und was weiß ich so und sowas, sondern wenn man kontinuierlich einzahlt in den Sparplan, da bin ich ziemlich sicher, dass die App sinnvoll und wertvoll sich einfach erweitert. Und ich möchte es ungern verwässern. Mhm. Ne? Also, keine Ahnung, man kann ja hier einen Erker anbauen, dieses Feature noch dran bauen. Nee, es soll natürlich schon die Kernsache sein. Ich habe alle verschiedenen oder viele verschiedene Arten von Instrumenten und ich habe es bei mir. Und mit den Daten kann ich zukünftig ganz viele andere Sachen noch machen und in diese Richtung das einfach weiterentwickeln.
Mhm. Okay. Und jetzt wird mich natürlich zum Ende noch interessieren, hat sich denn dein persönliches Anlageverhalten seit unserem letzten Interview geändert oder bist du nach wie vor der rein passive Anleger?
Ich bin nach wie vor der rein passive Anleger.
Okay.
Und mache einmal im Jahr ein Rebalancing von den Sachen. Ich muss zugeben, ich habe einige weitere, sagen wir mal, Spielassets, die auch teilweise eben einfach durch Portfolio Performance motiviert sind. Ja, ich habe Kryptos, um auszuprobieren, wie das funktioniert. Ich habe eine Anleihe, um auszuprobieren, welche Daten ich da kriege und wie ich das abbilden muss und so weiter und so fort. Und aber von meiner Investmentstrategie habe ich nicht geändert. Ich muss zugeben, ich bin auch noch vielleicht ein bisschen weiter abgehärtet. Ich nehme mein Portfolio natürlich auch gern zum Testen von neuen Funktionalitäten. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann ist es auch interessant zu sehen, wie werden denn so rote Zahlen angezeigt und kann ich da was verbessern? Und dann muss man sich gar nicht allzu viel Sorgen um das Investment selber machen.
Ja. Okay, das heißt, hast du dir jetzt auch schon Pokémon-Karten gekauft?
Das ist richtig. Nee, guter Punkt. Habe ich noch nicht. Also diese alternativen Investments. Ich kann aber sagen, ich habe hier so einen großen Lego-Bagger. Vielleicht sollte ich das mal gucken.
Okay. Ja, ich glaube, der Sparkojote trackt seine Pokémon-Karten über Portfolio-Performance.
Ja, genau. Da habe ich es, glaube ich, her, ja.
Ja, jetzt habe ich irgendwo jetzt gelesen, dass er die damit trackt. Aber das gehört ja dazu, ne? Also du kannst ja auch eine Immobilie mit Portfolio-Performance tracken.
Genau, kann man machen, auf jeden Fall. Ich meine, Immobilien an sich sind natürlich nochmal ein komplexes Thema. Also insofern habe ich jetzt auch keine Immobilie gekauft, nur um zu gucken, wie ich das in Portfolio Performance abbilden kann. Nein, Scherz beiseite, aber es gibt Leute, die das machen und im Forum gibt es auch einen Austausch. Wie macht man das denn so, dass es halt die Performance möglichst abbildet? Aber es ist jetzt, ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, nicht das Hauptziel oder explizit rein programmiert.
Ja, das ist mir schon klar, aber man kann sich das ja so ein bisschen zunutze machen. Also ich nutze es jetzt zum Beispiel auch für das Thema Tagesgeld, da habe ich unterschiedliche Konten und da überweise ich dann immer auch hin und her, wenn ich dann das Geld überweise. Mhm. Dafür ist es ja eigentlich auch nicht gedacht, aber trotzdem, es gehört ja dazu. Und jetzt kann ich entweder sagen, ich habe mein Tagesgeldkonto, was ich zum Beispiel für Urlaub oder so nehme, nehme ich dann nicht mit rein, aber wenn ich dafür Zinsen bekomme, dann gehört es ja zum Vermögen dazu, meiner Ansicht nach. Das ist genauso wie bei der betrieblichen Altersvorsorge. Die kann ich mir da auch rein friemeln, auch wenn es dafür nicht so ausgelegt ist.
Ja, also finde ich auch. Also ich meine, generell finde ich, Tagesgeldkonten gehören dazu. Ich meine, das ist ja auch eine explizite Entscheidung, die man trifft. Und vielleicht auch noch mal eine Anekdote einfach. Ich mache normalerweise im April das Rebalancing. Mhm. Und ich weiß noch, 2020, das war dann am Anfang der Corona-Krise, ist es ja ganz schön gecrashed. Und ich muss zugeben, ich hatte die Hosen voll und habe das Rebalancing ausgelassen. Und wenn man natürlich heute anguckt, würde man sagen, ey, das war genau der richtige Zeitpunkt. Und ich sehe das natürlich immer noch in der Historie und ist für mich immer auch noch eine Erinnerung daran, dass zu dieser Strategie natürlich auch ein bisschen gehört, dass man das in der Regelmäßigkeit macht und eben sich überwinden muss, vielleicht mal etwas besser gelaufene Aktien zu verkaufen und nicht so gute zu kaufen. Auch das ist für mich eine Sache, dass man es einfach reflektieren kann. Was waren die Entscheidungen damals und heute war es richtig und was kann ich daraus lernen? Ich habe eine Beispieldatei von jemandem bekommen, der hatte eine Rückfrage und da hatte ich gesehen, er hatte zu jedem Kauf sich auch nochmal notiert, warum habe ich das gemacht und sich das im Diagramm anzeigen lassen.
Okay.
Also, dass man das immer nochmal einen kleinen Reminder hat, dann habe ich es gemacht aus dem Grund und unter diesem Blickwinkel gucke ich da immer nochmal drauf.
Ja, aber das ist ja auch wichtig. Also gerade wenn du relativ viel handelst, also so wie es bei mir der Fall ist, also ich kaufe relativ viel und ich hatte während der Corona-Pandemie einziges Durcheinander, weil die unterschiedlichen Branchen unterschiedlich auch gestiegen oder gefallen sind und ich mache mein Rebalancing ja immer über die Branchenaufteilung. Und da musste ich das natürlich anpassen und jetzt habe ich in diesem Jahr wieder so eine Situation, wo sich viel geändert hat, weil ich einen Verlustwert verkauft habe und ich Steuern sparen wollte und dementsprechend habe ich Gewinnerwerte dann verkauft, das waren Technologiewerte und dadurch habe ich wieder so eine Problematik drin gehabt, dass gerade bei Technologie hätte ich dann viel mehr Geld noch reinstecken müssen, das wollte ich nicht und deswegen habe ich das jetzt wieder umgeswitcht, die Branchenaufteilung so ein bisschen. Also ich habe es jetzt nicht radikal geändert, sondern jeweils 1% dazu und weggenommen. Aber das sind halt immer so Sachen, da musst du dir dann auch in ein, zwei Jahren noch sicher sein, warum du das gemacht hast und dann auch dahinter stehen. Und von daher kann ich das Denkprinzip da auch nachvollziehen.
Finde ich auch absolut fair. Ich meine, ist jetzt auch eine valide Frage, oder? Ich meine, wir sehen, die Emerging Markets haben unheimlich profitiert von der Internationalisierung. Und man kann natürlich auch überlegen, gibt es da eine Trendumkehr und was heißt das langfristig für den Markt und was heißt das dann langfristig für meine Asset Allocation? Also ich bin da jetzt kein Experte, aber ich meine, genau diese Auseinandersetzung, sich anhand der Zahlen, sich das zu belegen, dokumentieren und dann reflektieren, das finde ich, ist ja das, was es hilft, indem man eine ehrliche, vollständige Historie hat und nicht immer vergisst, so wie die Broker das gerne machen, was man da verkauft hat.
Ja, du siehst es jetzt ja auch bei Japan. Ne? Japan hat ja im letzten Jahr dann auch einen ordentlichen Satz nach oben gemacht und das ist der stärkste Anstieg seit langer, langer Zeit und plötzlich ist Japan wieder ein angesagter Markt.
Ja.
Und viele haben Japan ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Weil das ja jetzt über Jahrzehnte schlecht lief.
Ja, also kann ich jetzt nicht im Detail was zu sagen, aber genau, das ist ja auch eine der Sachen von dem Rebalancing, dass man es hält. Im Nachhinein sind wir alle schlauer. Ne?
So sieht's aus.
Und hätte man es sehen können.
Ja, aber das Thema Rebalancing, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt und das sollte man auch machen. Es ist jetzt egal, wenn du nur ein Acqui hast oder ein FTSE All-World, da brauchst du nicht rebalancen, aber sobald du eine Länderverteilung hast, ob das nun MSCI World Emerging Markets oder dann die vier ETFs sind, dann solltest du auf jeden Fall das Risiko wieder reduzieren, wenn du da eine Unwucht drin hast im Portfolio.
Also kann ich dir nur zustimmen. Es gibt verschiedene Rebalancing-Strategien, die man jetzt auch in der App, also in der Anwendung abbilden kann, so ganz einfach nach den Kategorien, aber man kann auch Wertpapiere auf mehrere Kategorien verteilen und versucht da trotzdem noch Lösungen zu finden. Aber in der Tat ist das ja das Werkzeug. Das Wichtige ist, sich zu überlegen, was will man da erreichen mit.
Genau, das ist der zentrale Punkt. Und aber du brauchst natürlich ein Tool, wo du das auch sehen kannst, wie muss ich jetzt rebalancen, weil beim Depot siehst du das nicht.
Ja.
Und damit sind wir beim Hauptthema der heutigen Podcast-Folge, da sind wir wieder bei Portfolio-Performance angekommen. Und für mich ist es nach wie vor das absolut wichtigste Werkzeug für mein Vermögen. Und ich nutze es jetzt seit 10 Jahren immer noch sehr gerne und ich kann dir gar nicht genug danken, dass du damals auf die Idee gekommen bist, das zu programmieren.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Also ich muss sagen, es macht mir persönlich auch einfach sehr viel Spaß. Natürlich, dass ich was für mein eigenes Portfolio habe, aber auch was zu bauen, was man sieht, was andere nutzen. Mhm. Mir macht es auch Spaß, dass es halt weltweit genutzt wird. Ja, mich hat jemand aus Indonesien angeschrieben und gesagt, kannst du die App nicht da auch noch veröffentlichen? Ich nutze schon seit ein paar Jahren und das ist doch einfach cool. Ja. Ja? Also ich meine, wenn man sich überlegt, vor 20 Jahren, keine Ahnung, das wäre gar nicht so einfach gewesen. Ja. Und das ist ein Teil, wo die Welt kleiner geworden ist, auf jeden Fall.
Ja, das ist ja auch schön. Das merke ich ja bei den Podcasts auch. Die werden ja auch in der ganzen Welt gehört. Und wenn man das mal so sieht, das ist echt krass. Über die Jahre, da habe ich eine 5-stellige Downloadzahl in den USA, 4-stellig in Australien beispielsweise. Also das ist schon spannend.
Oh, cool, ja.
Aber ich mache es ja jetzt auch schon seit 9 Jahren und da kommt dann auch einiges zusammen und Portfolio Performance existiert ja noch länger. Wie lange ist es jetzt schon auf dem Markt? 12 Jahre?
Ah, ich glaube 12 Jahre, genau.
2012, ja.
12 Jahre, ja, genau. Das finde ich auch immer noch faszinierend, weißt du, das war eine relativ rudimentäre Version. Mhm. Ja, und ich bin immer noch fasziniert, dass halt Leute sich das runtergeladen haben, verwendet haben und gesagt haben, hey, gute Idee, aber mach noch das und das und das. Ja, und daraus ist das alles entstanden. Ja. Also ist schon cool, was man so kollaborativ dann da machen kann. Auch einfach, indem man kontinuierlich es einfach an der einen Sache dranbleibt.
Ja, das ist wie und beim Vermögensaufbau.
Ja, genau.
Da ist es genauso faszinierend, wenn ich jetzt angucke, wie sich mein Vermögen in den letzten 11 Jahren entwickelt hat. Das hätte ich mir nie vorstellen können, aber es ist tatsächlich passiert. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man das dann so granular nachvollziehen kann, was ist genau alles passiert, in welchem Jahr. Und Portfolio Performance ist ja wie so ein Tagebuch.
Mhm.
Ja, spannend.
Wie häufig guckst du denn rein?
Jeden Tag.
Jeden Tag.
Sollte ich nicht? Ja, gut, ich muss ja oft Dividenden pflegen und dann gucke ich rein. Aber eigentlich gucke ich schon jeden Tag rein.
Hm.
Aber ich gucke da jetzt nicht im Detail rein. Aber ich, wenn ich die Dividenden dann einpflege und ich bekomme fast täglich eine Dividende, dann muss ich es halt öffnen, weil sonst vergesse ich das. Sobald ich das nicht nachpflege, ist mir schon häufiger passiert, dann bleibt es halt liegen und dann vergesse ich es und Monate später wundere ich mich, warum da keine Dividende kam. Ja, habe ich vergessen.
Hm. Naja, es sind ja mal zwei Sachen. Ich stimme dir zu. Ich gucke auch relativ häufig rein, vielleicht auch unter einem anderen Blickwinkel, wie ich eben gesagt habe. Aber wichtig ist ja, dass man trotzdem immer so die Distanz ein bisschen bewahrt.
Absolut. Ja. Aber das habe ich mittlerweile auch raus. Also ich hänge da nicht an den Renditen, ob die nun positiv sind oder negativ. Da bekomme ich jetzt keine Schweißausbrüche. Und wenn das Vermögen jetzt 5-stellig gesunken ist, wie es beispielsweise während der Corona-Pandemie der Fall war. Das macht jetzt zwar nach wie vor was mit einem, aber es ist nicht mehr so schlimm wie vor 10 Jahren.
Hm.
Und diese Distanz, die sollte man dann schon bewahren.
Hm.
Genau. Bevor wir jetzt aber hier noch weiter esoterisch werden, würde ich sagen, beenden wir das Interview mit dem obligatorischen Word Shuffle. Ich habe versucht, mir andere Begriffe zu überlegen. Ich hoffe, das ist auch so. Und
bin gespannt.
Ja, beginnen möchte ich mit dem Hype-Thema schlechthin, künstliche Intelligenz.
Das ist ein absolutes Hype-Thema. Ich habe, also keine Ahnung, wie sich das entwickelt, aber ich kann sagen, ich bin immer wieder überrascht, was diese generativen AI-Tools beim Programmieren helfen können.
Mhm.
Und was für Vorschläge die machen, wo du denkst, richtig, das wollte ich machen. Ja? Und zack, da ist es schon. Also, aber seien wir uns auch ehrlich, ist trotzdem interessant, wie schnell die Kurve bei ChatGPT von wow zu, naja, das hat doch noch ganz schön einige Limitationen gegangen ist. Mhm. Also warten wir mal ab.
Ja, aber es ist trotzdem spannend. Ich meine, nicht zu Unrecht gehen ja jetzt die ganzen Musikschaffenden gegen die KI vor, weil du kannst ja jetzt mit bestimmter Software auch ganze Songs schreiben. Ne? Also du kannst die ganze Volksmusikbranche zunichte machen, weil das kann die KI jetzt alle selber machen. Das ist echt krass. Der zweite Begriff ist Karriere.
Habe ich schon gemacht.
Hast du schon gemacht. Okay. Aber du bist ja trotzdem nach wie vor darauf bedacht, weiterzulernen, ne? Also sonst hättest du die App ja nicht programmiert.
Ja klar, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen, oder? Also ich meine, wichtig ist doch, dass nicht langweilig ist.
Ja. Ja,
dass man immer wieder neue Sachen lernt und dass man einfach interessante Themen, Fragestellungen, Probleme hat, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und jetzt bei der App habe ich eine ganze Menge gelernt, auf jeden Fall. Also ich meine, angefangen davon, dass ich halt eine haftungsbeschränkte Firma gemacht habe, um eben etwas Sicherheit beim Publizieren weltweit zu haben. Mhm. Ja, und was man da alles lernt, sowas in Deutschland aufzusetzen, bis hin zu der ganzen Technik, Technologie, sowas neu zu bauen. Und tatsächlich ist das ja anders. Also Touch ist anders als mit einer Maus. Mhm. Und das ist auf jeden Fall super interessant. Also langweilig sollte es nicht werden.
Naja, aber das trägt ja auch zu deinen Fähigkeiten bei. Und die Fähigkeiten führen dann auch zu einer etwas anderen Karriere. Das habe ich ja jetzt auch gemerkt, ne? Also ich habe mir jetzt über die Jahre auch diverse Fertigkeiten angeeignet, ob das nun Podcasting, Blogging, was auch immer ist. Mhm. Und das kam mir jetzt ja auch zugute bei meiner Karriere. Also bei dem neuen Job, den ich jetzt vor anderthalb Jahren knapp angefangen habe.
Ja, vielleicht habe ich auch den Begriff anfangs ein bisschen zu eng gesehen, aber ich stimme dir zu. Ich meine, das ist ja auch das Schöne in der Informatikbranche. Mhm. Ja, also ich meine, das ändert sich so schnell, so viele neue Sachen, so dass man immer weiter lernt und andere Sachen ausprobieren kann.
Ja. Der nächste Begriff, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, das weiß ich nämlich. Da habe ich nämlich nochmal reingehört. Das ist USA.
Ja, USA. Also also mir ist da jetzt spontan eingefallen, das ist einfach krass, was für eine Polarisierung in den USA das ist gerade und welche Auswirkungen, also ich glaube, wir können noch nicht absehen, welche Auswirkungen das dann haben wird für uns in Europa. Ich war schon lange nicht mehr da, USA, aber ein geiles Urlaubsland.
Und du hast da gelebt, ne? Du bist da zur Schule gegangen?
Genau, ich war in der Highschool da, ich habe da auch studiert. In Virginia. Also es war auf jeden Fall eine mega coole Zeit.
Ist aber auch schon wieder lange her.
Oh, frag nicht.
Seitdem hat sich viel geändert da.
Ja, also ich war, wie gesagt, länger nicht mehr da. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich meine, das ist ja immer ein Unterschied, ob man da vor Ort ist oder was sozusagen medial da durchkommt. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich auch, dass sich eine ganze Menge geändert hat.
Ja.
Du warst ja, wenn ich es verstanden habe, doch länger in
den
USA.
Genau, oder? Ich war ja 10 Wochen in den USA, da habe ich auch eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht. Ich fliege dieses Jahr wieder in die USA und bin sehr gespannt, wie sich das da auch entwickelt hat. Nicht nur vom Preisniveau, das ist ja jetzt schon explodiert im Vergleich zu der Zeit vor 2 Jahren. Aber du wirst da natürlich auch die Spaltung mitbekommen und gerade wenn du so in der Pampa bist, da sind die Leute dann ja auch nochmal ein bisschen anders drauf als in den Städten.
Mhm.
Also.
Ja, ich bin gespannt. Machst du wieder eine Podcast-Folge?
Mal gucken. Also wenn ich genug Stoff zusammenkriege, dann mache ich auf jeden Fall eine Podcast-Folge, weil beim letzten Mal hat mir das riesig Spaß gemacht und da kam ja auch super viel Feedback und das finde ich super spannend, weil normalerweise kriege ich zu den Podcast-Folgen fast gar kein Feedback. Zu der Folge, da habe ich über alle Kanäle Feedback bekommen und das fand ich sehr gut.
Sehr schön.
Der nächste Begriff ist Wertpapierforum.
Also das Wertpapierforum, da habe ich natürlich erstmal publiziert, aber auch da ist doch einfach wieder cool, wie so eine Community wirklich viel Spezialwissen zusammenbringen kann.
Ja.
Also wer ein bestimmtes Thema recherchieren will, Wertpapierforum ist eine super Adresse dafür.
Absolut. Der vorletzte Begriff ist Digitalisierung.
Oh. Spontan fällt mir dazu ein, dass wir in Deutschland da noch einiges zu tun haben. Ja, vor allen Dingen ist mir das aufgefallen, als ich die UG, die Unternehmergesellschaft, da aufgesetzt habe.
Okay.
Und es wird weiter Thema bleiben. Aber so viel mehr kann ich da ehrlich gesagt auch gar nicht zu sagen.
Okay. Der letzte Begriff, das ist Mut.
Mut. Ja, ich find ja deinen anderen Podcast-Titel schon sehr schön. Mehr Mut zum Glück. Ne?
Da okay.
Schon immer was dazu, einfach mal zu sagen, ich probiere das nochmal neu aus.
Ja.
Und ich erinnere mich, du hattest mal so eine Podcast-Folge, ich weiß jetzt den Namen leider nicht mehr, von dem, der da die Glasfaserkabel da verteilt hat.
David Zimmer.
David Zimmer, genau, der hatte, glaube ich, auch ein Buch nochmal geschrieben und das fand ich ja sehr inspirierend, das einfach auch zu lesen, wie Leute es machen und angehen, ja, und gehört überall dazu.
Ja, aber die Geschichte, die ist so krass und da steckt so viel Mut drin und der ist ja pleite gegangen, der hat Krebs gehabt und also er hatte familiäre Probleme und trotzdem hat er alles durchgezogen und ich habe da meinen höchsten Respekt und das ist auch der Grund, warum ich den Podcast mache, weil das einfach andere Geschichten sind. Man guckt über den Tellerrand, vielleicht kann man das eine oder andere auch noch mit übernehmen und das sind einfach Menschen, die man im persönlichen Umfeld nicht hat und das finde ich einfach spannend.
Ja, das ist auch inspirierend, einfach dann zu sagen, ne, mach es mal. Es ist ja in vielen Dingen so, dass man sagen muss, man weiß ja vielleicht, was gut ist und so weiter, aber sozusagen ist ein Unterschied zwischen Wissen und dann Machen.
Ja.
Das ist echt ein großer, das ist beim Abnehmen so, ja, aber das ist bei allen anderen auch so. Ja, und was inspiriert dann so Leute, es zu machen?
Ja. Da muss ich gerade an diesen Spruch denken, machen ist wie Wissen nur krasser. Das ist so ein typischer T-Shirt-Spruch. Aber er ist natürlich total wahr.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja. Aber ich finde es spannend, dass du in Mehr Mut zum Glück reinhörst, weil das machen nur die wenigsten meiner Hörerinnen und Hörer.
Ja, also es gehört auch zu meiner Podcast-Diät dazu.
Podcast-Diät.
Genau, ich weiß auch, ein Kollege, der hatte mal einen Podcast und der hatte Leute interviewt, die totalen Karrierewechsel gemacht hat, es war jetzt in Indien, aber dann von ich mache Software Engineering zu ich mache jetzt einen Bestattungshaus. Ja. Es ist einfach interessant zu sehen, was dann da Leute machen.
Ja, absolut. Und jetzt meine letzte Frage, hast du denn auch öfter in den Finanzrocker-Podcast reingehört?
Ja, öfter, weiß ich jetzt nicht, aber auch immer wieder mal und auch ehrlich gesagt die Krypto-Folge fand ich auch wieder sehr interessant,
okay,
um mich dazu auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen, nachdem Krypto wieder in ist.
Ja, das war auch eine super spannende Folge. Hat auch für viel Diskussion gesorgt, aber auch das gehört dazu. Und ich meine, wenn ich letztendlich immer die gleichen Folgen mache, dann langweile ich mich und die Hörer langweilen sich und dann ist ja auch keinem geholfen. Und deswegen, man kann sich da ruhig die Rosinen rauspicken. Aber für mich ist halt wichtig, dass die Abwechslung da ist.
Ich erwarte aber jetzt eigentlich noch eine Frage zur Musik vom Finanzrock.
Ja, die hatten wir ja beim letzten Mal, deswegen kommt Rockmusik nicht. Die hast du ja schon erläutert. Ich kann natürlich jetzt Volksmusik fragen oder so, aber ich glaube, das interessiert jetzt nicht viele Leute.
Das kann ich sagen, aber da war mir nämlich nur präsent. Also vor 2 Jahren haben wir angefangen, meine Frau und ich, argentinisch Tango zu tanzen. Das macht uns sehr viel Spaß. Deswegen muss ich sagen, höre ich auch gerne und immer wieder so die Tango-Musik.
Sehr schön. Okay, vielleicht sollte ich von Rockmusik jetzt auf Tango umschwenken. Oder bei mir ist es ja nicht Tango, sondern eher Country und Amerikaner und sowas. Das finde ich jetzt total spannend. Aber ich werde halt auch alt, ne?
Wir alle.
Wir alle. Das vertiefen wir jetzt nicht. Andreas, ich danke dir sehr herzlich für das sehr angenehme Gespräch. Und am Anfang haben wir ja noch überlegt, in welche Richtung geht es? Und ich finde, es ist genau in die richtige Richtung gegangen.
Ja, vielen Dank für die Zeit und die Zeit ist sehr schnell vergangen.
Das finde ich auch und ich wünsche dir alles Gute.
Bis in 7 Jahren.
Genau, ciao.
Tschüss.
Soweit das Interview mit Andreas. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Falls du Portfolio Performance noch nicht nutzen solltest, kann ich dir nur empfehlen, das mal zu testen. Es ist kostenlos und erfordert etwas mehr initiale Arbeit, aber es lohnt sich. Und vor allem gibt es, wie eingangs gesagt, sehr viele gute Tutorials bei YouTube und auch auf der Seite von Portfolio Performance. Jetzt habe ich zum Ende noch eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte: im Mai wird es keine neue Finanzrocker-Folge geben. Die gute Nachricht: dafür gibt es im Juni wieder eine extra lange Folge mit vielen Gästen, denn dann steht die 250. Folge an und dafür habe ich mir wieder etwas Besonderes überlegt. Wundere dich also nicht, wenn es mal wieder etwas länger dauert bis zur nächsten Folge. Das ist alles so geplant. Apropos Jubiläumsfolge, auch bei Mehr Mut zum Glück gibt es die 50. Folge zu hören. Dafür ist meine Leitung zu einem Ehepaar nach Pakistan gegangen. Die beiden sind mit dem Fahrrad von Hamburg über Schweden nach Pakistan gefahren und haben auf der Tour eine ganze Menge erlebt. Und ja, es geht auch um Geld, aber vor allem um Glück, eisernen Willen und das Verlassen der Komfortzone. Wenn du Lust hast, dann hör doch gern mal in Folge 50 von Mehr Mut zum Glück rein. Und da Mai keine Finanzrocker-Folge erscheint, kannst du dann Mitte Mai auch in Folge 51 reinhören. Da ist meine Leitung nach Bali zu einer Psychologin gegangen und dabei ist ebenfalls eine spannende und vielfältige Folge entstanden. Damit bin ich nun aber erstmal am Ende von dieser Folge angekommen. Bis Juni wünsche ich dir alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.